Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas.
Champions League Spezial. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der Uli Hoeneß den Zucker im Café verbieten will, Niklas Levinson.
Und dazu die Sahne auch noch.
Hast du das mitbekommen mit dem Zucker?
Nee.
Ich habe das auch erst jetzt mitbekommen.
Ich dachte, das war eine Anspielung auf den legendären Udo Jürgens Song.
Nee, Zucker, der von Eminem Café. Sehr gut mal bei Stefan Raab
Stimmt,
gecovert ja. worden ist. Das ist eins meiner Lieblings-TV-Total-Videos.
Würdest du sagen, wer war besser mit Stars, Stefan Raab oder Thomas Gottschalk?
Stefan Raab.
Ja?
Ja, finde ich schon. Finde ich schon. Aber ich glaube, das lag auch ein bisschen an der Sendung. Weil ich glaube, bei Wetten, das war immer zwangsläufig, dass alle Stars danach gedacht haben, Alter, was ist das für
ein Laden?
Was machen die Deutschen, Alter? Und da konnte dann auch, glaube ich, Thomas Gottschalk wenig retten.
Das ist für bis heute eines meiner Lieblingsvideos, wo, ich glaube, Will Arnett darüber bei Jimmy Kimmel, der auch ein Hund ist, erzählt, wie es bei Wetten, das war. Und dass er irgendwie eine Dreiviertelstunde auf der Couch gewesen ist, plötzlich wäre ein Jeep über die Bühne gefahren und er einfach null kapiert hätte, was da eigentlich abgeht.
Von Jared Butler gibt's auch so ein Interview, wo der hat ja eine Wette verloren und musste dann haben sie ihm Eis in die Hose geschüttet.
Normal.
Der ganz normales Verhalten.
Ja, Tom Hanks musste, glaube ich, Sackhüpfen mit Katzenohren machen.
Genau. Aber die beste Bestrafung aller Zeiten, weil das war gar nicht Wetten, das, oder wo Boris Becker in Senf-Fass getaucht wurde?
Nee, das wollte er machen, da hat er Bock drauf gehabt, ja.
Schade. War Hobby einfach. Ja. Uli Hoeneß, ich will's dir erzählen. Ich hab's nämlich auch nicht mitbekommen. Der hat in einer bayerischen Talkshow, gegen Cem Özdemir gewettet. Oder gesagt,
überrascht mich erstmal
wenn
nicht.
Wenn der Cem Özdemir, der will mir jetzt den Zucker im Café verbieten und das muss in einem freiheitlich-demokratischen Land jeder Bürger selbst entscheiden, hat er richtig abgerantet. Hat auch gesagt, dass Cem Özdemir versuchen würde, den Wurstverbrauch der Deutschen klein zu reden. Und,
klein zu reden oder klein zu halten?
Klein zu reden. Und das Gute ist aber daran, er hat sich ja richtig in Rage geredet, wie man es kennt von Uli Hoeneß.
Aber Moment, ich muss einhaken.
Und
Kleinreden heißt, Uli Hoeneß behauptet, wir essen viel mehr Wurst und Özdemir sagt...
So in die Richtung, genau. Von wegen, Özdemir würde so tun, als wäre Wurst gar nicht wichtig in Deutschland, aber es ist Grundnahrungsmittel. Aber das Allerbeste für mich daran ist, dieses Gesetz zum Thema Zucker, an dem Uli Hoeneß sich also aufgehängt hat, da geht es darum, dass Cem Özdemir vorgeschlagen hat, dass man Werbung verbieten sollte für zuckerhaltige Getränke, die klar auf Kinder gemarketet werden, also die klar für Kinder gemacht werden. Das ist also der Gesetzesentwurf. Werbung verbieten, die Kindern zuckerhaltige Getränke als gesund suggerieren. Und Uli Hoeneß ist alles durchgedreht und hat gesagt, der verbietet mir den Zucker im Kaffee, das Dreckschwein. Und Cem Özdemir hat sich inzwischen auch gemeldet, hat gesagt, mit irgendwie so in die Richtung, mit Verlaub, Sie lügen.
Das ist aber eine Özdemir-Masche. Weil es gibt ja auch so ein Video von Özdemir, wo er zu jemandem sagt, Entschuldigung, bitte halten Sie die Fresse.
Das ist... Aber das ist doch hier, es gab doch auch irgendeinen in der deutschen Politik den legendären Ausspruch mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch. Ich glaube, im Bundestag oder Rat.
Kann sein, ja.
Und vielleicht hat er sich eine Scheibe von abgeschnitten.
Aber ich finde eigentlich fast noch schöner den Teil, in dem Uli Hoeneß quasi sagt, wir Deutschen essen viel mehr Wurst, als der eigentlich behauptet. Wurst ist...
Das Beste
und Würstchen sind immer noch wichtig.
Uli Hoeneß hat dann die Moderatorin, hat ihn eingefangen und gesagt, ich glaube, das hat er so nicht gesagt. Und Uli Hoeneß war das, ja, selbstverständlich hat er das gesagt. Hat er aber nicht. Ja, also Uli Hoeneß, das war wieder einmal ein guter Auftritt. Und wir haben es leider viel zu spät mitbekommen. Das Ganze ist schon 2 Wochen her.
Was?
Ja, am 10.10. sind die Artikel dazu gekommen. Also war es am 9. wahrscheinlich im TV.
Aber nie zu spät dafür.
Nee.
Jetzt ist höchste Zeit, reinzustarten in den Champions League Rückblick des dritten Gruppenspieltags,
yes.
Der also gute Ergebnisse insgesamt, würde man sagen können, glaube ich, produziert hat für die deutschen Mannschaften.
Ja,
also,
tendenziell auf jeden Fall.
Wobei, ich muss ehrlich fragen, wie ging Leipzig aus?
Ich glaube, die haben gewonnen. Aber ich weiß es nicht.
Weil ich weiß es wirklich nicht. Ich
weiß es auch nicht.
Nicht mehr nachgeschaut.
3-1 gewonnen.
Okay. Dann also sind es ja wirklich tatsächlich formell gute Ergebnisse für die sogenannten deutschen Mannschaften. 3 Siege, 1 Pleite. Und wir steigen ein mit dem 1. Sieg am frühen Dienstagabend. Der FC Bayern gewinnt in Istanbul gegen Galatasaray bei Galatasaray mit 3-1. Und das ist ein Spiel, das vom Ergebnis her durchaus das Prädikat schmeichelhaft verdient hat.
Ja. Denn die Bayern sind da, wie man es kennt, natürlich im Hexenkessel von Istanbul. Und es ist einfach, diese Galatasaray ist das beste Galatasaray, das ich in den letzten 10, 15 Jahren gesehen habe. Und das ist einfach eine Mannschaft, die mit Fug und Recht in der Champions League großen Mannschaften Probleme machen kann. plus dieses Stadion, und das kriegen die Bayern für mich in Halbzeit 1 ganz klar zu spüren, da ist nämlich eine Energie da, die wo Bayern wirklich dankbar sein kann, dass sie mit einem 1-1 in die Pause gehen, in meinen Augen. Und das, obwohl sie ja geführt haben.
100%. Und durch das Ergebnis hier, glaube ich, ist Bayern erstmal auf der relativ sicheren Seite. Aber für United wird die Gruppe noch richtig eng, glaube ich. Also ich glaube, die
ist stark, Mann.
Müssen sich wirklich da Sorgen machen, ob sie weiterkommen oder nicht. Das ist definitiv nicht in Stein gemeißelt. Und ich hatte auch gesagt, das ist die... Als ich damals mit meinem Uber-Fahrer gefahren bin, der Galatasaray-Fan war, habe ich zu ihm gesagt, das ist wahrscheinlich die beste Galatasaray-Mannschaft seit der Mannschaft, die damals Schalke geschlagen hat im Viertelfinale. Mhm. Davor, glaube ich, wen haben sie noch rausgeworfen? Nee, Schalke hat Valencia rausgeworfen. Aber damals war eine Gala-Mannschaft, glaube ich, bis ins Halbfinale eingezogen. Oh. Ist da, glaube ich, an United gescheitert, meine ich, in der Champions League. Und das hier ist definitiv die beste Mannschaft seitdem, wenn nicht sogar vielleicht eine Mannschaft auf Augenhöhe oder besser, weil das wirklich eine fantastische Truppe ist. Ja. Also das ist eine sehr, sehr tolle Mischung aus türkischen Spielern, die wirklich gut sind und dann eben Stars, auch manche dabei, wo man sagen würde, eigentlich gedacht hätte, die sind so ein bisschen done, die sind fertig.
Mauro
Icardi zum Beispiel.
Der ja seit er da angekommen schon in der abgelaufenen Saison. Das ist ein solcher Goalgetter einfach.
Du siehst ja auch bei dem Tor, wie der das die Energie aufsaugt von den Fans. Ja, ja. Der scheint das richtig zu genießen und zu lieben, da zu spielen. Also wirklich eine Mannschaft, die eine ganz tolle Mischung hat
ich finde
und
auch,
super stark gewesen ist.
Wenn du so eine türkische Mannschaft, es tut mir leid, dass ich da jetzt mal die Istanbuler Top-Teams in einen Topf werfe, aber wenn du die Situation hast, dass du in Istanbul spielst und die eine ordentliche Mannschaft zusammen haben und du gehst da ins Stadion, zum Beispiel bei Gala, das ist einer der fiesesten Orte, wo du antreten musst in Europa. Das ist wirklich so krass. Die Mannschaft hat man ja auch da wieder gesehen, in dieser ersten Halbzeit. Irgendwo habe ich letztens ein Interview gesehen, wo Leute gesagt haben, dass man überhaupt nicht kommunizieren kann in Istanbul. Man hört sich nicht, wenn man miteinander redet in diesen Stadien. Nochmal, Entschuldigung, das ist ja ein Plural-Rede, aber ich glaube, dass bei Fener und Beşiktaş die Stimmung schon auch ziemlich
in eine ähnliche Richtung geht. Ist. Also
und es macht einfach was mit mir. Ich find's einfach geil, wenn ich da diese ikonischen, und das sind sie ja, diese orangenen, orange-roten Trikots, Hexenkessel, und sie machen der großen Mannschaft die Beine lang. Das gefällt mir einfach sehr,
und
sehr
wirklich,
gut.
Und wirklich ja Pfiffe von der ersten bis zur letzten Minute bei jedem Ballkontakt, das in der Konsequenz durchziehen zu können. Da brauchst du ja auch als Zuschauer auch irgendwie gewisses Stehvermögen und Durchhaltevermögen.
Finn Otto, der bei der Eintracht U21 spielt und auch immer wieder, hat auch einen Profi-Vertrag, mit dem habe ich einen Stream gemacht, und der hat's mir mal gesagt, in seiner Meinung nach, in so einem Hexenkessel, in so einem Heimstadion, ist das Beste, was du machen kannst. Die gegnerische Mannschaft bei Ballkontakt 90 Minuten auspfeifen. Er hat gemeint, das hat in seinen Augen den größten Impact, wenn du denen alles wegnimmst an Kommunikation, an...
Und ich glaube auch, es erzeugt auf psychologischer Ebene irgendwie so einen latenten Stress.
Ich meine,
so ein Stressgefühl, dass du
Timo Werner ist mal komplett gecrumbled in Istanbul. Der hat doch Kopfschmerzen bekommen von dem Gepfeife und musste runtergehen, weil er keinen Ball mehr annehmen konnte. Und das ist äußerliche Umstände. Also
wirkt das heute noch nach.
Ja, seitdem durchgängig Kopfschmerzen, seit 4 Jahren. Und Gala macht das wirklich in Halbzeit 1 richtig, richtig gut. Und man hat, wenn man das Spiel schaut, nicht ansatzweise den Eindruck, dass Bayern der europäische Gigant ist in diesem
Definitiv
Spiel.
Definitiv nicht. Und es fängt schon an mit einer guten Chance, mit einem Abschluss von Aktokolo in der 7. Minute, glaube ich.
Tolle Flanke von
Tete. Da bricht sich Bahn, was über das ganze Spiel oder vor allem in der ersten Halbzeit häufiger passiert ist, dass Galatasaray es schafft, eine Seite zu überladen. Da haben in dem Fall, glaube ich, 8 Bayern-Spieler. Also wenn du das Spielfeld vertikal trennst durch den Mittelkreis, ist auf der rechten Hälfte aus bayerischer Sicht sind, glaube ich, 8 Feldspieler. Und noch 2 auf der anderen Seite, dann kommt die Verlagerung rüber. Und dann ist plötzlich, ich glaube, das war Davies in einer 2-1 Unterzahlsituation gegen Sacha Boey und gegen Tete und kann das dementsprechend nicht verteidigen, wird hinterlaufen. Das ist gleichzeitig für mich auch ein Produkt der Art und Weise, wie Bayern angelaufen ist. Es ist ja immer mal wieder, sind sie so in diese 4-2-3-1-Ordnung gefallen mit Kimmich, Leimer auf der Doppel-6, davor Musiala zentral, Koman rechts, Sané links, Harry Kane vorne an der Spitze.
Das war doch die Grundordnung für mich.
Ja, also
wenn ich eine aufschreiben müsste für dieses Spiel, war
genau,
das die Grundordnung.
Genau, war es definitiv. Sie fallen halt manchmal, wenn es tief in die eigene Hälfte geht, in 4-4-2.
Ja.
Und das gefällt mir aber auch deutlich besser, weil ich muss auch hier sagen, hab's schon oft erwähnt, 4-2-3-1 Grundordnung gegen den Ball, gehen wir nicht in den Kopf rein, weil Sané stand im Regelfall immer zu hoch und zu zentral, um wirklich seinem Außenverteidiger effektiv helfen zu können. Und es ist mehrfach in diesem Spiel passiert, auf beiden Seiten, dass Galatasaray in Momente gekommen ist, wo sie den Außenverteidiger von Bayern in eine Unterzahlsituation bringen, wo sie 2-1 stehen gegen den Außenverteidiger und der keine Hilfe kriegt, der eine hinterläuft, Ball auf die Grundlinie, da kommt der Ball rein. Ich glaube, das passiert in der zweiten Halbzeit auch nochmal. Das zieht sich so durch dieses Spiel durch. Und ein Nebeneffekt davon, dass Sané nicht richtig Davies unterstützt hat, war zum Beispiel auch, dass Konrad Leimer aus dem Zentrum raus nach außen gegangen ist, um da zu helfen. Und in der 11. Minute ist es dann die Chance, wo Leimer rausgeht. Can Ayhan kriegt den Ball in der Mitte, ist frei und spielt dann diesen Vertikalpass durch wieder auf die Grundlinie zu Sacha Boey, der dann wieder reinlegt, wieder ein guter Abschluss kommt. Also ich fand die bayerische Ordnung gegen Galatasaray, gegen den Ball einfach unzureichend.
Und die macht sich ja statistisch auch absolut bemerkbar in Halbzeit 1. Schüsse aufs Tor, nicht Abschlüsse. 3-16 aus Bayern sich. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal passiert ist.
Die wurden in der ersten Halbzeit dominiert.
Die wurden also, wirklich dominiert. So. Sie haben natürlich trotzdem das Glück, sage ich mal, dass sie in Führung gehen. Und zwar das erste Tor war Leroy Assist auf Kingsley Coman.
Kingsley Coman, genau.
Der den auch einfach natürlich wieder im Abschluss perfekt macht. So steht es nach 8 Minuten 1-0 für die Bayern.
Und das ist dann auch so ein bisschen, ist das 1-0 die Kehrseite von dem, was Galatasaray da gegen den Ball spielt, weil sie sind ja unheimlich mutig. Sie sind ja unheimlich mutig, Bayern baut da in einem 4-2-4 auf und sie laufen wirklich Mann gegen Mann an. Mann gegen Mann über das gesamte Feld und das bedeutet, dass in der letzten Linie halt auch Mann gegen Mann verteidigen in der Viererkette und das ist halt hochriskant, weil was dir dann passieren kann, ist, dass du eventuell rausgenommen wirst von einem. Es ist ja auch so vor dem 1-0. Erstmal Coman macht einen brillanten Lauf, öffnet dadurch den zentralen Passweg von De Ligt auf Musiala. Musiala gewinnt den Zweikampf, setzt sich durch und wenn du halt 4-4 spielst und einer verliert ein direktes Duell, spielst du plötzlich halt 3-4 und dann hast du ein Problem und die Momente gab es ehrlicherweise auch in der ersten Halbzeit hier und da mal öfters, wo man sagen kann, wenn Bayern das besser ausspielt, dann können sie mehr daraus machen.
Die Lücken waren da.
Also es war definitiv auch risikobehaftet, aber es ging eben über weite Strecken auf. Und du hast schon die Torschüsse angesprochen, der XG, den die erste Halbzeit ausweist, laut FotMob, ist 2,28 Galatasaray, natürlich der Elfmeter mit rein, und 0,44 Bayern.
Wann hatte also, Bayern das jetzt gegen sich, wirklich? Das ist doch krass.
Es ist Wahnsinn gewesen. Es war in meinen Augen vor allem in der ersten Halbzeit eine der besten Leistungen, die ich seit langem gegen den FC Bayern gesehen habe.
Es haben auch alle Bayern-Spieler nochmal so gesagt, ne? Harry Kane hat gesagt, so langsam kriege ich mein Gehör zurück, ich bin zum ersten Mal hier gewesen, man muss den Fans ein riesen Kompliment machen. Coman hat gesagt, ich liebe diese Stimmung, so ein Spiel zu machen, da hat man viel Adrenalin. In der ersten Halbzeit haben sie es sehr, sehr schwer für uns gemacht. Hier, es war ein wichtiger Sieg, es war wirklich schwierig. In der zweiten Halbzeit wurden wir ruhiger, besser am Ball, dann haben wir unsere Chancen genutzt. Solche Siege geben uns Selbstvertrauen, das war Harry Kane noch. Also die Bayern haben da auch ganz klar gemerkt, dass sie in Halbzeit 1 da richtig zu ackern hatten. Und sie kassieren den Ausgleich durch den eben schon angesprochenen Mauro Icardi nach einem richtigen Elfmeter.
Ja, also Joshua Kimmich geht da mit der Grätsche rein und trifft dann eben Icardi klar und deutlich. Ist der Elfmeter, kommt zu spät. Ich finde das sehr spannend, wie das dann vom Kommentator abmoderiert wurde mit unglücklich, er möchte zum Ball. Also ich, vielleicht habe ich da einen Verschwörungshut auf, aber ich finde schon, dass so die Einordnung von Kimmich-Fehlern immer mit sehr, sehr viel Wohlwollen und
das ist diese Südpresse, von der Uli Hoeneß mal geredet hat.
Die sogenannte Südpresse hat da den Deckel drauf gehalten, wo ich dachte, nee, das ist einfach eine scheiß
Grätsche. Einfach dumm, ja.
Ein scheiß Grätsche, er macht einfach ein blödes Foul im 16. Das ist nicht unglücklich, das ist einfach ein Fehler.
Ja, würde ich genauso unterschreiben. Ich meine, ich stelle nicht in Abrede, dass er wahrscheinlich zum Ball wollte. Aber ich glaube, das ist in 98% der Elfmeterpfiffen im
die meisten wollen zum Ball, ja. Ob sie dann hinkommen, ist eine andere Frage.
Genau, dass man mit der klaren Umtretabsicht in den Zweikampf reingeht im 16er, passiert nicht mehr ganz so häufig.
Und dass Icardi die Sau dann wirklich sich den Panenka nimmt, ist halt absolute Wahnsinn.
Zeigt aber auch nochmal das, was du gesagt hast, ne? Der lebt von dieser Energie, weil das zeigt ja in der Mangelung besseren Wortschatz. Also du brauchst da halt so dermaßen Eier in dem Augenblick im Männerfußball, um da wirklich hinzugehen und zu sagen, gegen Bayern, jo, den lupf ich und der geht rein und dann das Stadion, das ist ja wie dieses Stadion und wie er explodiert, wenn er dann nach links abdreht, es ist einfach übertrieben nice.
Icardi ist ja auch, muss man sagen, einfach ein Stürmer, der erstens immer noch erst 30 Jahre alt ist. Also ich hätte ihn jetzt irgendwie gefühlt, hätte mich vorher gefragt, hätte ich gesagt 33 oder sowas, hätte ich jetzt vermutet.
Ich habe irgendwann mal bei Gala bei FM reingeschaut, deswegen wusste ich, dass er in der Altersklasse unterwegs ist. Aber vom Bauchgefühl nach den letzten 4 Jahren hätte der Mann eigentlich 33 sein müssen.
Ja, und auch jemand, der, ich glaube, mit ein bisschen mehr Glück auch Glück im Sinne von ein bisschen mehr Verstand bei ihm vorhanden, einfach auch eine etwas
größere, Aussage noch mal.
Größere Karriere hätte haben können. Wenn man zwischenzeitlich auf seine Intersaison schaut, hat er 4 Jahre gespielt, also vom Alter her war er da, ich glaube, ich guck mal gerade, ob ich das richtig auf dem Schirm habe, ja, von 21 bis 24 und macht in der Serie A 22, 16, 24 und 29 Tore.
Ja,
das sind halt Mörderzahlen.
Bombastisch.
Also wirklich, da hat er sich mehrheitlich, glaube ich, selber im Weg gestanden, der gute Mann.
Ja, ich meine, wir wissen ja auch alle um sein Liebesdrama, was ihn immer wieder auch vom Rasen, das muss man ganz klar so sagen. Ich bin bei sowas, sind wir normalerweise vorsichtig, das zu sagen, oh, der hat so viel Issues neben dem Feld, aber bei Icardi ist das so gut verbrieft, dass ich das
und es hat ja sogar tatsächlich auch de facto massiven sportlichen Impact gehabt, weil der Grund dafür, warum auch Icardi ihn einfach nur eine reine Randfigur in der Nationalmannschaft gewesen ist, Zeit seines Lebens, hängt ja auch damit zusammen, dass Maxi Lopez ein guter Freund von Lionel Messi ist. Das kann man ja nicht von der Hand weisen.
Und ein guter Freund von Mauro Icardi war.
War. Ganz, ganz deutlich Präteritum.
Ja. Aber man muss, ne, Mauro Icardi, er hat ja dann die Jahre bei PSG gehabt. Das sind ja wirklich die Down-Years gewesen. Aber wie gerade schon gesagt, letzte Saison in der Super League 24 Spiele, 22 Tore, 7 Vorlagen. Und in dieser Saison steht er bei 10-1 in 9 Spielen. Und das ist ja auch das Geile, ne? Weil bei Gala kannst du natürlich... Bist du natürlich innerhalb von einer Saison, kannst du halt da zur Ikone werden,
ja.
Wenn du das machst, wie er das macht. Hat ja auch dann noch gute und clevere Interviews gegeben im Sommer, wo er gesagt hat, ich will nur zu Gala. Alle anderen, die anfragen, können sich gehackt legen. Für mich gibt's nur ein Ziel. Und das zeigt mir zumindest auch, dass er zu schätzen weiß, dass sie ihm diese Renaissance geboten haben. Und
also wenn du einen Karriereknick hast oder hattest, als Stürmer vor allem, glaube ich, ist es nie eine schlechte Idee, zumindest den Versuch zu wagen, bei einem großen türkischen Club zur Ikone zu werden. Weil das, glaube ich, das genießt du den Rest deines Lebens. Ich glaube zum Beispiel, 100%. Mario Gomez profitiert, aber wird dann den Rest seines Lebens davon profitieren, dass er dieses eine Jahr bei Beşiktaş hatte.
Gehe ich auch stark von aus. Und das Schöne und das Gute natürlich auch ist, dass die Liga natürlich unter den Top-Teams relativ stark abfällt und du natürlich die Möglichkeit hast, dir Selbstvertrauen zu holen gegen Mannschaften, die du vielleicht in anderen Ligen auf dem Niveau nicht ganz so häufig triffst. Aber trotzdem, was der türkische Fußball, der ja auch in den letzten Jahrzehnten wirklich krisengeschüttelt ist, dass Galatasaray mit einer, wie du schon gesagt hast, und das ist ja auch wichtig, einer Mischung aus türkischen Spielern und Legionären so eine gute Truppe da zusammengebaut hat, gefällt mir sehr, sehr gut. Aber in Halbzeit 2 kommen die Bayern. Ich habe irgendein Interview gelesen, dass irgendein Bayern-Spieler hatte gesagt, ich weiß nicht mehr, wo, vielleicht finden die es noch. Er hat uns gesagt, Thomas Tuchel, dass wir besser in den Zweikämpfen sein müssen, die Zweikämpfe gewinnen und härter sein. Und das hat geholfen. Okay. Hier, warte, Moment. So, Coman. Tuchel hat sie in der Halbzeitpause guten Input gegeben. Er hat gesagt, dass wir in den Duellen stärker sein müssen und mehr Zweikämpfe gewinnen müssen. Danach lief es viel besser.
Also wenn das funktioniert, die Art der Kommunikation, dann muss ich wirklich noch überdenken, wie ich über die Kreisliga-Ansprache meiner Trainer denke, weil die haben in ähnlicher Art und Weise Sachen gesagt.
Brillant,
und
das waren brillante Coaches.
War anscheinend brillant, muss man sagen.
Champions-League-Gewinner-Trainer-Niveau.
Ich glaube einfach, dass die Intensität, die Galatasaray gefahren ist, der Matchplan, glaube ich, geht ideal auf, wenn Galatasaray irgendwann in Führung geht.
Ja.
Bis zur 60. Minute vielleicht spätestens.
Nicht dieses dumme 1-0 kassiert nach 6
Minuten. Und dann aus einer Führung heraus situativ mal Gas rausnehmen kann.
Ja.
Und ein bisschen da sich mal fallen lassen kann, mal ein bisschen selber durchatmen kann.
Dadurch, dass sie aber den Druck hochhalten müssen, das kannst du einfach dann lange nicht durchziehen. Ich glaube übrigens, natürlich, da wird schon was dran sein, weil ich glaube, wenn du so, du hast 45 Minuten, ich glaube, dass die Bayern in die Kabine gegangen sind und da das überwiegende Gefühl war, okay, durchatmen, hier sind wir relativ unbeschadet rausgekommen und dann kann man natürlich auch in der Halbzeit sich mal kurz sammeln und sagen, okay, Alter, jetzt wissen wir, was die hier für eine Energie bringen und sich darauf vorbereiten, die vielleicht ein bisschen besser zu erwidern. Also natürlich hilft so eine Ansprache in der Form dann vielleicht schon einfach, weil man die Chance hat, sich ein bisschen zu sammeln.
Ja, by the way, noch als Nachreichung, beim 1:1 bei der Elfmetersituation ist es übrigens das eben schon angesprochene, dass Masraoui außen alleine 2-1 verteidigen muss und da eben dementsprechend überspielt wird. Also da zieht sich der rote Faden eben auch durch. Diesen Spieß drehen die Bayern aber um, denn bei beiden Gegentoren, die Galatasaray in der zweiten Halbzeit noch kassiert, kommen sie selber eben nicht mehr in die Duelle und beide Male sind es die Galatasaray-Außenverteidiger, die de facto 2-1 verteidigen müssen und da dementsprechend nicht in die Show kommen. Und du merkst einfach, dass die Abstände ein bisschen größer werden, dass die Zuordnung nicht mehr so ganz passt und dann spielen die Bayern das eben sehr, sehr stark aus. Beim 2:1 über die rechte Seite kommt der Ball über Musiala zu Harry Kane, der im zweiten Versuch, nachdem der erste noch geblockt wurde, den Ball über die Linie drückt und beim 3:1 spielen sie es über die linke Seite aus, Sané tief, dann kommt der Ball, glaube ich, von Leimer auf Kane. Und der legt dann eben nochmal ab für Jamal Musiala, der dann eben im Umkehrschluss das 3:1 macht.
Musiala,
und
der ja auch den Ball, der ja auch von beim 2-1, das war auch von Musiala eingeleitet, glaube ich.
Ja.
Ne?
Ja.
So machen sie es 3-1 und ich finde, man merkt auch nach dem 2-1 ein bisschen, wie die Luft rausgeht bei Gala, wo sie merken, scheiße, Alter, ja, der ganze Aufwand und jetzt steht's hier 2-1 nach, was war's, 60. Minute oder sowas, ne? 70., 73. Minute. Das ist natürlich, lässt die Luft raus und dann in der 79. eben das 3-1 für die Bayern. Und davon kommt Gala dann auch nicht mehr zurück.
Ja, ich würde, also wir haben ja jetzt wirklich betont und unterstrichen, das können wir auch nochmal hier machen, dass es ein saustarkes Spiel von Galatasaray war. Wirklich eine beachtliche Leistung, mutig, das hat richtig Bock gemacht, sich das anzuschauen.
Ja.
That being said, ich finde halt weiterhin, dass die wirklich überzeugenden Bayern-Auftritte in dieser Saison immer noch weit und rar gesät sind. Es gibt sie hier und da, aber sie sind immer noch recht selten.
Welche hatten wir denn bis jetzt?
Sie haben ein Bundesligaspiel gehabt, wo sie, glaube ich, recht überzeugend gewonnen haben.
Sie haben Bochum 7-0 abgefiedelt natürlich,
ja,
oder sowas.
Das, ja, das zählt, das ist ein anderes Thema. Sie waren gegen Leverkusen eigentlich in Ordnung, muss man
genau,
sagen.
Genau, war das Ergebnis nicht ganz das, was man sich erhofft hat.
Ergebnis nicht ganz das, aber ich habe trotzdem das, mein Gesamtgefühl, mein Gesamteindruck ist einfach, dass
die sind auf jeden Fall nicht häufig, die überzeugenden.
Keine überzeugenden, nee, Bayern sind in Summe, dass die überzeugenden Siege nicht wirklich in einer Häufigkeit passieren.
Aber Chelsea, Tuchel-Chelsea, Champions League war ja auch selten überzeugend, oder?
Das stimmt, es war selten überzeugend, das ist schon richtig und mal schauen, was sie im Januar machen, ob sie ein paar Baustellen behoben kriegen.
Weil was ich so jetzt gerade ein bisschen sehe und ich sage nicht, dass das irgendwas bedeutet, dass man daraus zu viele Rückschlüsse zulassen sollte, aber sie hatten es sauschwer gegen United, sie hätten es nicht so schwer haben sollen gegen United, aber sie haben gewonnen, sie hatten es sauschwer gegen Galatasaray, auch da wieder, vielleicht hätten sie es nicht so schwer haben sollen, aber sie haben es gewonnen und das ist natürlich schon auch was, worauf man aufbauen kann, zu sagen, ey, das hier waren richtig schwierige Spiele, wir stehen nach 3 Spielen mit 9 Punkten da, Kopenhagen war ja auch schwierig.
Alles war schwierig.
Das war auch richtig
schwierig. Alles war schwierig. Also,
und am Ende haben sie alle 3 gewonnen.
Nee, diesen bayerischen Killerinstinkt, die Ergebnisse dann am Ende trotzdem mal einzufahren, den kann man ihnen nicht absprechen. Aber trotzdem finde ich schon, dass ich jetzt konstatieren würde, nach der Zeit, die Thomas Tuchel jetzt hatte, vielleicht ist es auch der Preis, den man zahlen muss für mehr defensive Stabilität, ich weiß es nicht. Aber,
die ja nicht so richtig da ist, aber ja.
Die auch noch nicht so richtig da ist eigentlich. Sie haben sich im Spiel mit Ball in meinen Augen seit der Entlassung von Julian Nagelsmann klar und deutlich zurückentwickelt.
100%.
Also, weil
würde
die
auch gar keine Diskussion zulassen.
Extrem also, statisch, finde ich. Ja. Es wird immer dann gefährlich, wenn ein bisschen Rotation reinkommt in die Position.
Wenn Leroy antritt, dann ist es einer der wenigen Momente, wo man richtig Bewegung reinkommt.
Ja, oder beim 2-1 zum Beispiel hast du auch mal eine Situation, wo Masraoui höher steht als Coman und so ein bisschen halt die Galatasaray-Mannschaft vor Zuteilungsaufgaben gestellt wird, die ein bisschen schwieriger zu lösen sind. Und ansonsten finde ich aber, Bayern spielt immer aus einer sehr statischen Ordnung heraus, da bewegt sich nicht viel und das wirkt alles relativ uninspiriert über weite Strecken oft. Und also da hat Thomas Tuchel bisher auf jeden Fall, finde ich, mich zumindest ein klein wenig enttäuscht. Also ich finde die Offensive von Bayern unter seiner Ära bisher relativ angewiesen auf individuelle Qualität.
Will und kann ich nichts gegen sagen. Sehe ich ganz genauso. Wir hatten es ja schon einmal kurz im Stream angerissen. Wenn das Tuchel-Experiment am Ende ultimativ irgendwann scheitern sollte, dann kann es schon absolut sein, dass die Bayern aufs Frühjahr 2023, den Transfersommer 2023 zurückgucken und sagen,
oh ja,
das war eines der schlechtesten Halbjahre, die wir so hatten in den letzten Jahren. Im Erfolg macht man die größten Fehler, hat Heribert Bruchhagen mal gesagt. Die Bayern haben jahrelang im Erfolg wenig Fehler gemacht. Vielleicht jetzt schon. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, Tuchel-Teams, die nicht überzeugen, sind gerne mal trotzdem erfolgreich hinten raus.
Ja, Mannschaften, die nicht überzeugen und trotzdem erfolgreich sind, das war lange Union Berlin.
Ja.
Sind sie jetzt nicht mehr, denn
sie überzeugen immer noch nicht.
Das stimmt, also eine Konstante ist geblieben, leider die falsche. Union Berlin verliert am späten Dienstagabend 0-1 gegen den SSC Neapel und man kann sagen, wir waren ja live mit dabei.
Mhm, das waren wir. Und haben eines der schlechtesten Spiele gesehen, da haben wir uns drauf geeinigt, die wir im Stadion jemals live erlebt haben.
Ja, das war absolute Grütze.
Wenn du die Trikots wegnimmst und einfach nur schwarz-rote gegen blaue T-Shirts anziehst und mich fragst, ist das ein Champions-League-Spiel, dann kann ich dir sagen, meine Antwort ist nein.
Ja.
Ziemlich sicher nein.
Also ich finde erstmal auch irgendwo, also ja, schockierend ist vielleicht ein Regal zu hoch gegriffen, aber trotzdem auch beachtlich. Wir haben ja Neapel schon mal dieses Jahr gesehen, ja, in der Champions League, in der K.O.-Runde gegen Frankfurt. Und wie sich diese Mannschaft, klar, da hat Osimhen gefehlt, Kvaratskhelia läuft so ein bisschen seiner Form hinterher, auch wenn er das Tor vorbereitet. Trotzdem habe ich das Gefühl, die haben sich schon ein bisschen zurückentwickelt.
Auf
also das ist nicht dieselbe, gefühlt kaum zu greifende, schlagbare Mannschaft, die wir im Frühjahr gesehen haben.
Nee, fand ich auch. Und was Union hat ja defensiv gegen den Ball kann man ihnen relativ wenig Vorwürfe machen. Du hast es gerade gesagt, das 1-0, das einzige Tor des Abends, wird von Kwiecha Kwaratskhelia vorbereitet, geht da über den linken Flügel, lässt, glaube ich, zwei Leute da wirklich aussteigen. Und wenn du dann so eine Lücke natürlich hinten reingerissen hast, dann musst du den Raspadori nur noch einschieben. Das war relativ easy. Aber ansonsten verteidigt Union alles weg, was Napoli anbietet, was fairerweise auch nicht viel ist.
Ja.
Und auf der anderen Seite aber Unions Offensive. Nach 90 Minuten habe ich nicht den Hauch einer Idee, was sie da machen wollte.
Es ist fast ebenso wenig vorhanden gewesen. Es gab diesen einen Fofana-Abschluss ans Außennetz, der einen Hauch von Gefahr hatte, aber am Ende schaust du halt auf eine XG-Verteilung in dem Spiel von 0,45 Union Berlin, 0,25 Napoli. Also von beiden Mannschaften einfach vorm Tor wirklich herzlich wenig kreiert. Ich fand das Setup aus Fofana und Geraldo Becker auch nicht ideal.
Ich also muss ich dazu einmal sagen, Behrens zum ersten Mal in dieser Saison nicht von Anfang an, nach 8 Niederlagen in Folge, hat ihn auf die Bank rotiert.
Ja, und kann auch sein, dass es einfach nur dem geschuldet war, dass man eben gesagt hat, wir wollen was anderes machen. Aber mich hat es so ein bisschen vom Setup erinnert an denselben Versuch, den Dortmund im Champions-League-Spiel gegen PSG gemacht hat. Da haben sie eine Doppelspitze aus Adeyemi und Malen gespielt. Das bedeutet halt
Geschwindigkeit.
Das heißt, es muss quasi fast immer tief gehen, fast immer hinter die Kette gehen. Das heißt, es ist immer Hektik drinne. Du gibst dir selber wenig Raum, um mal einen Ball festzumachen, vielleicht mal als Mannschaft auch nachzurücken und in Richtung gegnerische Hälfte zu kommen, auch mit einer Menge an Spielern vielleicht, die auch einen Unterschied machen kann. Und wird ja auch in der 70. dann das sogenannte Experiment, wenn man es so nennen möchte, beendet.
Ja.
Fofana geht dann raus und verweigert für alle klar sichtbar Urs Fischer den Handschlag.
Genau. Und das, obwohl man ja wahrscheinlich, also er hat gespielt, er hatte die größte Chance des Spiels, also der Handschlag müsste andersrum verweigert werden, wenn überhaupt.
Vor allem, weil Fofana ja insgesamt, seitdem er da ist, bisher nichts gezeigt hat.
Er ist in keiner Position, das zu machen. Er hat sich ja dem entschuldigt, er hat gesagt, er war emotional, war ein blöder Moment. Kurz darauf bricht er dann auch noch die Meldung durch von Fabrizio Romano gemeldet, dass Bonucci sich beschwert haben soll über seinen Nicht-Einsatz gegen Napoli. Das hat der italienische Innenverteidiger dann aber revidiert am Tag danach in seiner Insta-Story, hat gesagt, wieder einmal wurde ohne mein Wissen eine Falschaussage von mir kommuniziert.
Wrong.
Der Zeitpunkt von Fabrizios Veröffentlichung, kurz nach Spielende oder sogar kurz vor Spielende, also so relativ direkt danach, meiner Meinung nach, oder?
Ja.
Wenn jemand emotional eine SMS sauer schreibt, dann wäre das wohl der Zeitpunkt gewesen.
Wahrscheinlich schon. Und also ich glaube nicht, dass er die ganze Meldung fingiert aus dem Nichts. Er muss ja irgendwas gehabt haben.
Warum sollte er das machen?
Warum sollte
er
das machen?
Also, es gibt Leute, die so Newsbreaker werden wollen. Da kann ich mir vorstellen, dass man gerne mal sowas macht. Fabrizio hat das 0% nötig.
Nee, weil er sich auch auf anderen Wegen sicherlich gut positioniert hat. Auf Arten und Weisen, die auch nicht immer so sauber sind, wie ich finde. Stichwort Katar, Manchester United, das ist ein anderes Thema. Aber nee, ich glaube eben auch nicht, dass er es nötig hat, so eine Story rauszuhauen, wenn nicht irgendwas da dran ist. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass Bonucci halt dann selber vielleicht zurückgerudert ist.
Genau, er hat gemerkt,
kein guter Zeitpunkt vielleicht.
Also Bonucci ist ja immer noch, ist ja ein sehr, sehr cleverer Mann. Er hat ja auch einfach lang genug bei einem Topverein gespielt, war ja auch bei Milan, um so ein bisschen Mannschaftsgefüge zu lesen. Und vielleicht hat er auch einfach mit der Datro Fofana-Nummer dann gemerkt, ein bisschen sehr viel, wenn hier zwei Leute Stunk machen.
Zwei Brandherde aufgehen.
Aber was halt auffällt ist, zwei der Neuzugänge sind eindeutig nicht glücklich. Wenn es nicht läuft, dann geht das mal schnell, dass Leute nicht glücklich sind. Es läuft überhaupt nicht bei Union Berlin. Jetzt entnehmen wir diese Entwicklung. Und man kann jetzt mal langsam wirklich deutlich darüber reden, dass das ordentlich Bauchschmerzen verursacht, was bei Union da in den letzten Wochen und Monaten passiert. Alles scheißegal, die müssen nicht gegen Napoli gewinnen. Die Fans waren ja auch zufrieden. Es gab eine Ansage von der aktiven Fanszene, die durchweg positiv war für die Mannschaft. Aber die Entwicklung bei Union, ich weiß ja nicht, Alter. Man könnte schneller richtig tief drin, auch in der Bundesliga drinstecken, bevor man es so 100% realisiert.
Also was du an Fofana, was du an Bonucci halt merkst, ist, dass die Leute, die Union jetzt verpflichtet hat, das sind halt nicht mehr nur noch die Underdog-Jungs, die froh sind über die Chance, überhaupt bei Union spielen zu können. Das sind Leute, die kommen mit einer ganz klaren Anspruchshaltung in diesen Verein rein.
Die kommen, um Champions League zu spielen?
Ja.
Und das ist das große Reizthema. Dann kommen die da an, alles läuft scheiße, die verlieren nur in der Champions League.
Und ich glaube, so ein Spieler wie Fofana kommt dann als Leihgabe vom FC Chelsea und geht davon aus, dass er sich in der Bundesliga empfehlen kann für mehr.
Genau.
Dass er es nicht der kann
mit einem
und tut.
Einzigen Jahr in Köpenick, mehr
genau.
nicht.
Genau. Das liegt an ihm selber bisher, sportlich gesehen, aber trotzdem auf einer aus einer menschlichen Ebene kann ich ja verstehen, warum der vielleicht einfach gefrustet ist darüber, wie es bisher für ihn gelaufen ist. Dass die Erwartung hat und dann ein bisschen enttäuscht wurde, vielleicht auch von dem, was er von sich selbst erwartet. Was halt, du hast es schon angesprochen, Union hat jetzt 3 Spiele Champions League gemacht gegen Real, Braga und Napoli und sie haben jedes Spiel nur mit einem Torunterschied verloren. Und wir haben irgendwann mal, ich weiß nicht, wann das war, schon mal darüber gesprochen, dass eine von Unions großen Qualitäten ist oder vielleicht auch war, dass sie die Spiele immer offen halten, dass sie die Spiele immer in einem Rahmen halten, wo immer noch was gehen kann. Genau. Und dass es am Ende manchmal so ein bisschen wie so ein Münzwurf ist letztendlich, ob die Münze zugunsten oder zu Ungunsten von Union fällt. Und aktuell hat man das Gefühl halt, dass sie die Spiele ja auch in der Champions League offen gestaltet haben. Also gegen Real haben sie ein bisschen die Nachspielzeiten 0-0 gehalten. Gegen Braga, unglücklicher Spielverlauf, fällt der Siegtreffer auch in der Nachspielzeit. Aktuell habe ich das Gefühl, jedes Mal, wenn Union Zahl sagt, zeigt die Münze halt Kopf.
Ja.
Und da stecken sie gerade in so einer Anomalie fest, die ja letztes Jahr sehr, sehr stark zu ihren Gunsten ausgegangen ist.
Das ist wirklich so ein Wahnsinn. Also wir wissen alle, Expected Goals ist kein Wert, auf dem man am Ende des Tages irgendwas aufbauen sollte. Ja, das ist nur ein Anhaltspunkt über die Offensivperformance von Mannschaften. Aber wenn man sieht, wie viele Spiele Union letztes Jahr mit weniger Expected Goal gewonnen hat, und jetzt kriegen sie so dermaßen die Quittung dafür. Das ist schon wirklich kurios.
Wer mit der Wahrscheinlichkeit im Aufzug nach oben fährt, muss auch mit ihr wieder runterfahren.
So ist es wohl, ja. Was früher die Bild-Zeitung war, ist heute Expected Goals. Aber es ist schon wahnsinnig auffällig, dass, wie das jetzt in die andere Richtung geht bei Union. Und es wäre wichtig, dass man da möglichst schnell eine Kurve bekommt, denn ich kann mir inzwischen alles vorstellen in dieser Bundesliga-Saison für Union.
Ich kann mir alles vorstellen, also ich glaube nicht daran, dass, gibt es für dich einen Zeitpunkt, wo die ernsthaft erwägen, Urs Fischer zu entlassen, oder hat er sich so einen Kredit erarbeitet, dass sie sagen, das ist ein Mann, der, mit dem gehen wir bis zum bitteren Ende, wenn es denn sein muss?
Nein,
da sind wir ja noch weit von entfernt. Also.
Ich glaube, es gibt den Zeitpunkt und das ist so blöd, weil diese Fallhöhe, die hat Urs Fischer geschaffen durch seine gute Arbeit, dass man quasi, weißt du, weil, wenn, als die aufgestiegen sind mit Urs Fischer, wenn die von Anfang an einfach dann den Weg eines Aufsteigers gehen und 14. werden und 11. werden und von mir aus 9. werden oder sowas, dann ist alles scheißegal. Dann sind die halt jetzt in so einer Situation, wo du sagst, yo, passiert, Mann, das ist ganz normal. Aber nein, die machen diese unglaubliche Entwicklung wegen Urs Fischer und damit entsteht eine Erwartungshaltung und einfach gemessen an den Vorsaisons, ich kann es mir vorstellen, ich glaube, dass man mit ihm wahrscheinlich bis zur Winterpause, es ist ja auch wirklich jetzt nicht mehr so lange, das sehe ich aber auf jeden Fall, dass man das mit ihm machen wird.
Ja, das glaube ich auch. Also, ich gehe auch persönlich davon aus, dass Union sich ausreichend fängt, um am Ende nicht wirklich abstiegsgefährdet zu sein. Daran glaube ich immer noch. Da bin ich auch der Meinung, dazu haben sie eigentlich zu viel Qualität dem Kader hinzugefügt.
So,
es muss eigentlich fast passieren. Es sei denn, sie machen halt den Komplett-Turnaround des letzten Jahres und gegen jede Wahrscheinlichkeit und gegen jedes, was eigentlich rational wäre oder logisch wäre, bleiben sie bis zum Ende unten drinne. Aber natürlich ist es gerade einfach ein sehr, sehr gefährlicher Negativstrudel. Ich glaube, ganz, ganz wichtig wird jetzt, dass du die Mannschaft irgendwie beisammen hältst, dass du dafür sorgst, dass das, was jetzt gerade hier so als so kleine Glutherde, also kleine Brandherde aufflammt, dass das sich nicht ausweitet, weil ich glaube, das ist Union Berlin immer gewesen in der Bundesliga, das war ihr ganz, ganz großes Fund, mit dem sie wuchern konnten, dieser Zusammenhalt, das eng beieinander sein dieser Mannschaft, und wenn das verloren geht, dann glaube ich, kann es gefährlich werden.
Mal gucken, Alter. Hat ja auch schon erlebt, dass irgendwann mal ein Spieler zum Opferlamm gemacht wurde und keine Ahnung, ob Fofanas Leihe im Winter beendet wird am Ende und es das heißt, Datro war schuld an allem, was hier passiert ist. Aber klar ist, am Wochenende geht's für Union gegen Bremen. Eine Mannschaft, die genau wie Union auf 6 Punkten steht nach den 8 Spieltagen. Und das wäre natürlich ein Spiel, was man sehr, sehr gerne mal gewinnen könnte. Und damit gehen wir zum Mittwoch und damit zu Dortmund gegen Newcastle. Besser gesagt, Newcastle gegen Dortmund.
Yes, und das ist ein Spiel, wo ich glaube, wir beide reingingen mit einer Erwartungshaltung davon, dass Dortmund da weitermacht, wo sie bisher in der Champions League aufgehört hatten, nämlich mit einem eher unterwältigend bis enttäuschenden Auftritt, der vielleicht sogar wie so eine leichte, so eine Art Vorbote fürs Gruppenaus sein könnte, ergebnistechnisch.
Ja, wir haben ja vor dem Spiel kurz gesprochen und mein Bauchgefühl war genau das. Ich dachte, wir sehen den dritten absoluten Katastrophenauftritt von Dortmund in der Champions League. Angsthasenfußball, wie man es an den ersten beiden Spieltagen gesehen hat. Und dann folgerichtig eine Niederlage. Aber dem war nicht so. Ganz im Gegenteil. Dortmund zum ersten Mal in dieser Champions League-Saison mit einem mutigen Auftritt. Gerade Halbzeit 1 hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Auch wenn man so gegen Ende der Halbzeit das Gefühl bekommen konnte, ah, scheiße, jetzt hätten sie das Tor machen können, haben sie nicht gemacht. Und dann trifft Felix Metscher in der Nachspielzeit zum 1:0.
Das tut er und ist ein schönes Tor. Schlotterbeck spielt nach Ballgewinn, glaube ich, einen tollen vertikalen Ball hinten raus. Marco Reus nimmt dann letztendlich Schlotterbeck auch wieder mit, der mit einem tollen Lauf eben durchzieht und dann im Rückraum Felix und Mecher findet. Dortmund hat dann fast 3-2 Überzahlsituation im Strafraum, weswegen Mecher auch so frei ist, wie er ist. Und der nimmt dann da auch wirklich einen technisch anspruchsvollen Abschluss. Aber das ist ja auch eigentlich genau das, ist seine Stärke, dieses, ja, das kann also die
schwierige Situation.
Der neue Hipster-Begriff dafür ist Boxcrasher. Ja. Also Spieler, die einfach...
Boxcrasher.
Klingt ja auch geil.
Ja, klingt super.
Wenn ich jemand frage, was machst du beruflich, und sagst, ich bin Boxcrasher. Ja. Das ist schon auch cool, ne? Also von daher, aber einfach ein Spieler, der halt gut darin ist, eben Läufe in den Strafraum zu machen, später Läufe.
Oder jemand, der torgefährlich sich in den VIP-Lounge reinschmuggelt.
Stimmt, so Hochzeitscrasher, aber nur Boxcrasher, ja.
Kann auch sein. Felix Metscher, Boxcrasher. Finde ich aber gut, ja, bin ich dabei, ist in Ordnung für mich.
Er crasht die Box und macht das 1:0 mit einem, wie gesagt, schönen Kontakt und generell macht er wieder ein starkes Spiel. Und es ist, also Spiel 2 in Folge, wo man über Felix und Mecher als einen der wichtigsten und besten Dortmunder auf dem Platz reden muss und über einen Spieler redet, der gerade auf jeden Fall dabei ist, seine Form zu finden und auf jeden Fall anzudeuten, warum man bereit war, so weit zu gehen, wie man gegangen ist. Ich bleib dabei trotzdem, es war vielleicht ein bisschen viel. Trotzdem am Ende des Tages, wenn er sportlich liefert und Leistungsträger wird, dann wird das den meisten Leuten egal sein.
Ja.
Aber also die letzten beiden Spiele von ihm, sowohl in der Bundesliga als auch jetzt eben gegen Newcastle, die waren wirklich sehr ordentlich.
Ja, das muss man ganz klar so sagen. Es scheint ja auch so ein bisschen das Duell zwischen ihm und Sabitzer zu sein. Also wer spielt neben dem, wahrscheinlich jetzt Salih Özcan, Emre Can ja gestern verletzt raus. Und da würde ich sagen, sieht so aus, als hätte Felix Metscher aktuell die Nase vorn. Ich meine, die spielen am Sonntag, die werden auch vielleicht ein bisschen was rotieren müssen. Das heißt also nicht, dass am Ende nicht doch Sabitzer spielen könnte. Aber ich muss auch Felix Metscher eine ganz klar aufsteigende Formkurve attestieren. Und sein Treffer, der ja, wie du gerade schon gesagt hast, ich meine, der Ball setzt einen halben Meter vor seinem Abschluss auf. Viel schwieriger kann es eigentlich nicht machen. Er nimmt den ja auch wirklich so, er nimmt den 10 Zentimeter über der Grasnaht. Viel schwieriger kannst du einen Ball nicht nehmen. Und trifft ihn aber und perfekt.
Das ist ja auch irgendwie ein Sieg, der hier nicht in einem Vakuum passiert. Man muss ja auch mal auf die Formkurve schauen von Newcastle. Also Ergebnisse seit Samstag, 16. September. 1:0 gegen Brentford, 0:0 bei Milan. Sheffield 8:0 geschlagen, 1:0 zu Hause gegen City gewonnen, 2:0 gegen Burnley gewonnen, 4:1 gegen PSG gewonnen in der Champions League, 2:2 gegen West Ham und jetzt am vergangenen Wochenende Crystal Palace 4:0 geschlagen.
Also das ist verdammt heißt, gut.
Die haben einen richtig guten Lauf gehabt und dann in diesen Lauf reinzukommen und den eben bei Newcastle, in Newcastle, wo PSG auch unter der Stadionintensität richtig gelitten hat, da so zu bestehen, ist schon echt sehr beachtlich, sehr, sehr stark gewesen. Kommt Dortmund zugute, dass Newcastle relativ früh im Spiel Alexander Isak verliert, der für sie auch so wichtig ist, weil sie gerne eine Mannschaft sind eigentlich, die das Mittelfeld überbrücken und sofort steil.
Sie schaffen es ja auch sogar vorher 2-3 Mal mit ihm, dass er in gefährliche Situationen kommt.
Genau, Isak mit dem Rücken zum Tor anspielen und dann eben von da aus wird der Ball klatschen gelassen und dann geht's vertikal dynamisch nach vorne.
Anthony Gordon nimmt da, glaube ich, einmal mit, der dann Kobel abschießt. Kobel übrigens auch ein Name, über den wir gleich noch reden müssen. Brillant hinten raus.
Definitiv, weil Kobel hat, glaube ich, mindestens 3 Taten, die elementar wichtig sind, wo Newcastle große Chancen hat. Dann kommen noch 2 Aluminiumtreffer dazu von Newcastle. Deswegen, man kann schon sagen, es gab schon Raum und Chancen genug, um sich hier vorzustellen, dass dieses Spiel auch unentschieden ausgehen kann. Also ein bisschen Glück war dann schon auch dabei. Aber ich finde trotzdem, in Summe war das echt eine richtig stabile, resiliente BVB-Leistung.
Es ist das Glück des Tüchtigen. Ganz einfach. Ja. Das haben sie sich erarbeitet, dieses Glück. Gregor Kobel, müssen wir noch mal ganz kurz drüber reden. Ich habe einen guten Freund, großer Dortmund-Fan, der am Dienstag mit uns beim Union-Spiel war.
Der Dortmund-Fan in denial.
Genau, richtig. Und der war großer Birki-Anhänger. Und wir haben damals, ein anderer Kumpel und ich, wir haben so eine Dreiergruppe, haben wir die ganze Zeit gesagt, Birki ist nicht gut genug für die Ansprüche von Borussia Dortmund.
Ja.
Und er hat es, das wollte ich gerade sagen, zu Birkis Lebzeiten nicht eingesehen, zu Birkis Zeiten beim BVB nicht eingesehen. Und gestern kam die Nachricht, im Sinne von, ich sehe es, okay, Kobel ist ein anderes Level als Birki. Und das ist er zu 100%.
Definitiv, da kann es, glaube ich, keine Diskussion, keinen Zweifel mehr geben. Er ist enorm wichtig, hält da eben auch wirklich ein paar sehr, sehr gute, wichtige Bälle, schwierige Bälle. Generell muss man aber auch sagen, ich glaube einfach auch, dass das die Art Spiele sind, die Borussia Dortmund irgendwie so ein bisschen unter Terzic entgegenkommen. weil sie spielen in Newcastle, sie gehen nicht als Favorit in dieses Spiel rein und aus dieser Rolle heraus hat Dortmund das unter Terzic fast immer gut gemacht. Sie spielen ja auch dann hier im 4-1-4-1 gegen den Ball, lassen Newcastle gerne ein bisschen kommen, stehen kompakt und gut gestaffelt und das haben sie auch in der letzten Saison schon gegen City zum Beispiel sehr, sehr gut gemacht. Also gefühlt habe ich die besten, also wenn ich mir versuche an die besten BVB-Spiele unter Edin Terzic zu erinnern, waren das oft Spiele gegen Mannschaften, die selber was machen wollten, die dann Raum angeboten haben oder wo der BVB aus einer kompakten Ordnung heraus versucht hat, eben sich Momente zu kreieren. Und das machen sie hier wirklich sehr stabil und robust.
Ja, und wie gesagt, hinten raus hat Newcastle wirklich nochmal ein paar absurde Chancen. Ich glaube, zwei Aluminiumtreffer waren es mindestens in der letzten Viertelstunde. Immer wieder Gregor Kobel da, wird glaube ich auch Greg genannt, ne? Mit guten Aktionen, der am Ende, und das brauchst du halt dann auch, du brauchst halt einen guten Torwart, der so einen Sieg auch mal festhalten kann. Eine Sache, die ich mir noch aufgeschrieben habe, ist Newcastle Stadion für mich in der Premier League mit ganz klar das Beste. Also zumindest von den Champions League Kandidaten, es ist das beste Stadion.
Ja.
Es ist kein fucking Vergleich zu Liverpool, zu United, zu Chelsea. Es ist kein Vergleich.
Das ist ja das Ätzende daran, dass die Saudis sich da eingenistet haben, dass sie einen Verein geholt haben oder sich rausgesucht haben, der von seinem Vibe her, von der Fankultur, von der Historie eigentlich ein saucooler Club ist. Das ist ja das Ätzende daran letztendlich. Noch kurz, um das ein bisschen einzuordnen, wir haben jetzt viel über Kobel gesprochen und was er gehalten hat. Zur Wahrheit gehört ja auch dazu, dass Dortmund ja auch Chancen auf mehr als ein Tor hat. Donny Malen hat sie alleine schon. Es gibt diese Doppelchance, wo Pope zweimal stark hält.
Krass.
Den zweiten spätestens von Füllkrug, der muss, glaube ich, rein. Also auch Dortmund hat ja noch Chancen für ein Tor gehabt, letztendlich. Das ist von daher, soll jetzt nicht so dargestellt werden, als sei das hier total schmeichelhaft
gewesen. Gerade in Halbzeit 1 hat Dortmund wirklich die Möglichkeiten, zwei Tore zu machen. Hinten raus wird es dann natürlich Einbahnstraßenfußball, aber das ist ja auch in Ordnung.
Tatsächlich, also ist auch so, dass für Halbzeit 1 der Dortmunder XG bei 1,7 liegt und in Halbzeit 2 bei 0,09. Also war das schon, wie du sagst, es war ein Spiel von zwei Halbzeiten. Aber ich finde, der BVB hat sich das verdient. Und
ich auch.
Wir haben es ja auch gestern im Stream gesagt, es gibt Mannschaften, die spielen, wenn nicht schlecht, aber die spielen vielleicht nicht überzeugend, aber die Ergebnisse stimmen. Und über das Stimmen der Ergebnisse wird die Brust irgendwann so breit, dass man auch anfängt, überzeugend zu spielen. Und also langsam aber sicher muss man zumindest darüber reden dürfen, ob Dortmund sich vielleicht gerade in so eine Richtung bewegt.
Ja, müssen wir. Wir werden es am Sonntag erleben. Die Eintracht ist sicherlich eine Mannschaft, die ein guter Test ist, aber auch keine Mannschaft, die halt auf Newcastle-Niveau ist. Und weißt du, am Ende, wenn die jetzt am Wochenende wieder gewinnen, dann sind wir neun Spiele drin in der Saison und die haben halt 8-mal oder 7 davon gewonnen in der Bundesliga.
Das dann ist es sehr ordentlich, das ist schon richtig. Sagen. Aber das Gute oder der Unterschied ist, glaube ich, in Frankfurt spielt Dortmund trotzdem als Favorit halt auf und das verändert so ein bisschen die Dynamik vielleicht, auch wenn Frankfurt ja mittlerweile eine Mannschaft ist, die selber gerne Ball haben möchte. Also mal gucken, wie es wird. Aber es ist eine gute Überleitung, ein gutes Stichwort, denn dann können wir rübergehen zum Tippspiel.
So ist es. Und das muss ich aber noch auf die Schnelle erstmal aufmachen.
Kannst du gerne machen, weil eine Sache wollte ich noch nachreichen. Wir hatten die glorreiche Idee bei Union gegen Napoli, die wir noch hier platzieren wollten.
Ja.
Dann könnt ihr uns mal sagen, was ihr davon haltet, wenn ihr an der Stelle noch zuhören solltet. Das Spiel hat viel Zeit geboten, um nachzudenken und darüber nachzudenken, was man vielleicht machen könnte, um so ein Spiel unterhaltsamer zu machen.
Ja.
Und die Idee war, dass man Schiedsrichter neben ihrer Grundausbildung auch Zaubertricks lernen lässt, Kartentricks und sowas. Und dann halt, also gelbe Karten, rote Karten, dann teilweise halt einfach so aus dem Ärmel aufspringen oder was auch immer.
Zeigst eine gelbe und dann schiebt er plötzlich die rote, kommt dann so aus dem Handgelenk noch nach oben. Ah, ist doch gelb-rot, du bist runter.
Oder die Münze, die beim Münzwurf beim Anstoß genommen wird, dass die so hinterm Ohr vom Kapitän, von der Mannschaft vorgezogen wird. Solche Sachen eben, die so ein bisschen Entertainment reinbringen. Also so ein bisschen so eine Basic-Zauberei-Ausbildung fände ich für Schiedsrichter auf jeden Fall sinnvoll.
Und während eben die Münze hinterm Ohr rauszaubert, klaut er eben die Kapitänsbinde, ohne dass der Kapitän das merkt. Weißt
Alter,
solche Sachen.
Ja.
Das war unsere Idee. Das hätte auf jeden Fall geholfen beim Unionsspiel. Ich möchte dich fragen, was du bei Bochum gegen Mainz am Freitagabend tippst.
Ich tippe 1-1.
Ich tippe 0-2.
Das könnte, also das ist so ein Spiel, das das Potenzial hat, für einen von beiden Trainern das Letzte zu sein. So würde ich es formulieren.
Es ist richtig Druck drauf.
Ja. Bayern gegen Darmstadt.
Ja, also alles außer Lehrgeld würde mich wundern. Ich sag 6-0.
4-0.
Ja. Gladbach-Heidenheim.
Ja, das ist auch ein Spiel, wo, wenn das nicht so ausgeht, wie man es erwarten würde, dass dann eng werden könnte langsam. Ich sage 2-1 Borussia.
Ich sage auch 2-1 Borussia.
Werder gegen Union.
Ich sehe ein Unentschieden, ein 1-1.
Ich sehe ein 1-0 für Werder.
Mhm. Augsburg-Wolfsburg.
Jetzt yes, Torup spielt 2. Ich sage 1-2.
Ich sage 1-0. Ich glaube, Augsburg gewinnt zu Hause gegen Wolfsburg.
Eine von beiden Mannschaften würde das als Derby bezeichnen. Stuttgart gegen Hoffenheim.
Ja, da wissen wir auch welche. Und zwar die verliert. Und zwar 3-1.
Gehe ich mit 3-1.
Dann haben wir Leipzig gegen Köln am Sonntag.
Nee, Samstag, nee, 18:30. Am Samstag,
Entschuldigung.
Leipzig gegen Köln, leider glaube ich an ein 2-0.
Ja, komm, ich gehe 3-1.
Eintracht gegen Dortmund, das könnt ihr mit uns zusammen, also nicht mit dir, aber mit Christoph und mir zusammen, am Sonntag sehen bei Calcio Berlin im Watchalong.
So ist es und ich sage 1-0.
Ich sage 2 beide.
Ah, kann ich mit leben. Und dann haben wir hinten raus noch Leverkusen gegen Freiburg.
3-0.
Ja, ich mach 3-1, damit was anderes dasteht, aber ich glaube auch, dass da Leverkusen kurzen Prozess machen wird. Und das war's von uns für heute. Wir hören uns am Montag wieder. Ihr habt schon gehört, am Sonntag gibt es einen Calcio Berlin Stream. YouTube-Videos werden auch noch einige kommen. Das war's von uns für heute. Macht's gut.
Ciao.